Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige und sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Heiliger Gott, manchmal bist du wirklich schwer zu verstehen. Manchmal verstehen wir die Zusammenhänge nicht. Und manchmal ist uns dein Denken so hoch, dass wir nicht dahinter kommen. Und manchmal, da denken wir, dass dein Wort in unserer Zeit ja kaum noch umzusetzen ist. Und wir uns fragen, wie das gehen soll. Hab Geduld mit uns. Und arbeite an uns durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir gehorsame Nachfolger werden. Amen. Liebe Gemeinde, wissenschaftlichen Schätzungen nach erleidet jede fünfte Frau in Österreich von häuslicher Gewalt. Wenn man diese Zahl anschaulich machen möchte und hier im Gottesdienst abzählen würde, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dann bekommt solch eine Schätzung eine schreckliche, eine bedrohliche Realität. Sollte es unter uns aber jemanden geben, der meint, diese Zahl gelte nicht für christliche Gemeinden, dann müssen wir feststellen, dass es für christliche Gemeinden keine Statistik gibt. Wer aber auf Verdacht hin die Tatsache häuslicher Gewalt in christlichen Familien abtut, der schließt ganz sicher die Augen vor der Realität. Oder haben wir ein besseres Gefühl, wenn in christlichen Gemeinden nur jede siebte oder achte Frau körperlicher oder seelischer Gewalt ausgesetzt ist? Fakt ist, übt ein Mann gegenüber seiner Frau irgendeine Form von Gewalt aus, dann gehört er in Therapie. Und das nach dem ersten Mal. Übt ein Christ gegenüber seiner Frau irgendeine Form von Gewalt aus, dann gehört er in Therapie und in Seelsorge. Und das beim ersten Mal. Wobei die Seelsorge nicht die Therapie ersetzt und umgekehrt die Therapie nicht die Seelsorge. Wir leben in einer Zeit der Gleichberechtigung und der Emanzipation, in einer Zeit, in der die Frau ihren Mann stehen muss und will, im Arbeitsleben und in der Gesellschaft. Und es ist nach wie vor eine schreiende Ungerechtigkeit, wenn Frauen für die gleiche Tätigkeit weniger verdienen als ein Mann. Das biblische Bild von Ehe ist anders. Es ist anders als das, was in unserer Gesellschaft gelebt und propagiert wird. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. antiquiert. Von gestern nicht akzeptabel scheinen uns die Worte des Apostels Paulus, der einer Frau zumutet, sich einem Mann unterzuordnen. Wobei, und hier beginnt eigentlich schon die Theologie, einer Frau ja nicht zugemutet wird, sich jedem Mann und auch nicht irgendeinem Mann unterzuordnen, sondern ihrem Mann. Dennoch kann ich jeden verstehen, der sich angesichts unseres Textes die Frage stellt, ob es sich hierbei um eine allgemeingültige Aussage handelt oder um eine Aussage, die nur im Kontext der Zeit, in der Paulus schreibt, seine Anwendung finden soll. Dazu schreibt Adolf Pohl: An dieser höchst heiklen Frage der Schriftauslegung hat sich gleichwohl wie an allen anderen Fragen zu entscheiden, ob Gottes Wort der Heiligen Schrift als offenbarendes Wort zu verstehen ist, das unsere durch den Zeitgeist getrübte Sicht der Dinge erhält und zurechtrückt, oder ob es sich dabei um ein Zeugnis vergangener Glaubenserfahrung handelt, das in der jeweiligen Gegenwart auf seine Übertragbarkeit und Anwendbarkeit hin zu prüfen ist. Luther hat diese zweite Position mit einer scharfsinnigen Formulierung abgelehnt. Er sagt, die Vertreter dieser Haltung bestimmen das Wort nicht gemäß dem redenden Gott, sondern gemäß dem empfangenden Menschen. Dagegen ist es dem Charakter des Wortes Gottes angemessen, dass sich der Mensch durch den in seinem Wort redenden Gott zurechtrücken lässt. Soweit Adolf Pohl. Also, es bleibt bei der Unterordnung der Frau unter ihren Mann, weil das im Letzten mit Gottes Strafe beim Sündenfall zu tun hat. 1. Mose 3, Vers 16. Und zur Frau sprach Gott: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll herrschen über dich. Um des Urteils Gottes willen ist diese Unterordnung gewollt. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Und ich weiß, dass das schwer zu schlucken ist. Aber jeder Versuch, diese Unterordnung auszunutzen, jede Form des Missbrauchs dieser Hauptschaft wird zunichte gemacht und ad absurdum geführt, wenn auch der Mann begreift und das auch in Ehe und Familie lebt, dass auch er untergeordnet ist, nämlich Christus. Das bedeutet, lieber Bruder in Christus, in deiner Ehe, in deiner Familie hast auch du als Mann nicht das letzte Wort. Du bist nicht der Herr im Haus. Dein Umgang mit deiner Frau soll ein Spiegel deiner Christusbeziehung sein. Dafür trägst du als Mann die Verantwortung. Dadurch, dass du zusammen mit deiner Frau Christus untergeordnet bist, verbietet sich jedes Macho-Gehabe, wird in unterschiedlichen Fehlverhalten in Ehe und Familie gewährt, der selbstherrlichen Herrschaft des Mannes ebenso wie dem Bemühen der Frau, ihren Mann unter dem Pantoffel zu halten. Einer Weigerung des Mannes als Haupt Verantwortung für seine Familie zu übernehmen, Stichwort vaterlose Gesellschaft, genauso wie ein Streben der Frau, sich auf Kosten von Ehe und Familie selbstsüchtig zu emanzipieren. Und auch die innere Emigration einer Frau innerhalb der Ehe, um sich einen Freiraum zu sichern, ist nichts anderes als die Ablehnung von Gottes Gebot und eine Missachtung des Ehegatten. Darum, liebe Schwester in Christus, wenn du dir innerhalb deiner Ehe einen Freiraum zu schaffen suchst, in dem du nur hier so sein kannst, wie du willst, einen Freiraum, in den du deinen Mann ganz bewusst nicht mit hineinnimmst, dann klammerst du nicht nur deinen Mann, sondern im letzten Christus aus. Das heißt, dass beide, Mann und Frau, sich Christus als dem Herrn unterordnen und ihren Ehepartner als den sehen sollen, der er ist, als ein Geschenk Gottes. Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und noch stärker in Vers 28, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Wenn wir doch neu begreifen könnten, wie einzigartig in Gottes Augen die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe ist und wie ernst Gott diese Beziehung in der Ehe nimmt, dann würden wir uns weniger daran stoßen, dass es hier kein egalitäres Nebeneinander, sondern ein auf Christus gerichtetes Miteinander gibt. Dabei wird gerade der Mann ganz besonders in die Pflicht genommen. Er steht vor Christus als seinem Herrn in der Verantwortung, seine Frau so zu lieben, wie sich selbst Paulus schreibt, wie seinen eigenen Leib. Wer bewusst seinem eigenen Leib schadet, verhält sich unsinnig. Sich selbst bewusst zu schaden, ist krankhaft. Du hast die Verpflichtung als Mann, deine Frau so zu lieben wie dich selbst. Hiermit wird jeder Form von Egoismus der Kampf angesagt. Du hast es als Mann nicht nötig, deine spezifischen Interessen gegen deine Frau durchzusetzen. Und du hast es als Frau nicht nötig, dich beleidigt zurückzuziehen, weil du meinst, du seist in Gottes Augen weniger wert. Und wenn Paulus die Ehefrauen auffordert, sich ihren Männern in allem unterzuordnen, so doch im gleichen Satz, im selben Atemzug, mit dem Hinweis darauf, dass das ja doch nur vor dem Hintergrund sein kann, dass auch der Mann seinem Haupt Christus alles verdankt und deshalb ihm in allem untergeordnet ist. Und außerdem, in der Gemeinde Gottes stehen Mann und Frau völlig gleich vor Christus als ihrem Haupt. Völlig gleich. Gleich begnadet, gleich erlöst, gleich mit Gottes Geist beschenkt, gleich berufen, begabt, beauftragt, einfach gleichwertig. Gleichwertig. Umso bemerkenswerter, vielleicht sogar auch verstörend, ich jedenfalls habe so empfunden, verstörend, dass die neue Gemeinschaft in und durch Christus weder die in der Schöpfung begründete noch die nach dem Sündenfall auferlegte Zuordnung von Ehemann und Ehefrau aufhebt. Was diese Unterordnung in der Ehe ausmacht und wie sie gelebt werden kann, das muss jedes Ehepaar im Angesicht dessen, der beide Haupt ist, austarieren und bewähren. Was diese Unterordnung in der Ehe ausmacht und wie sie gelebt werden kann, ohne dass Zurücksetzung und willkürliche Dominanz daraus resultieren, ohne dass es zu Spannungen in der Ehe kommt, das kann nur der erahnen, wer dieses Pauluswort bitter ernst nimmt. Wer als Ehemann seine Frau so liebt wie sich selbst, wer seine Frau überschüttet mit seiner Zuwendung, all seiner Sorgfalt, seiner Pflege, dann auch mit seiner Vergebung und der bedingungslosen Annahme, wie es Christus mit seiner Gemeinde tut, der wird wohl Gottes Wort am ehesten gerecht. Wer als Ehefrau ihren Mann so erlebt, wird ihm zuliebe um Christi willen ihre Ehe gestalten und prägen, weil solch eine Ehefrau durch die Liebe und Fürsorge ihres Mannes um Christi willen in einen Freiraum gestellt wird, der so groß ist, dass dem alle emanzipatorischen Bemühungen dem gegenüber spotten. Eine solche Ehefrau wird nicht eingeengt und beschränkt sein, sich nicht zurückgesetzt fühlen, wird auch vergeben können, wo es zu Entgleisungen und Verletzungen kommt und zu einem Neuanfang bereit sein, weil beide, Mann und Frau, sich an Christus orientieren. Nun ist es aber so, dass der Umgang miteinander in der Ehe, wie Paulus ihn hier schildert, den Idealfall, den von Gott gewünschten Zustand darstellt, den wir wohl nur punktuell im Einzelfall und zeitlich begrenzt zu leben imstande sind. Und weil wir Menschen auch in der Ehe immer wieder aneinander scheitern und aneinander schuldig werden, sind beide, Mann und Frau, aufgefordert, sich und ihren Ehegatten, ihre Ehe und Familie täglich betend vor Gott zu bringen. Und im Weiteren eröffnet Paulus uns noch eine ganz andere, eine weit umfassendere Perspektive und wendet jetzt das Bild der Ehe auf Christus und seine Gemeinde an. Und er tut das deshalb ganz bewusst, weil sich hier Parallelen ergeben, die uns Menschen die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde anschaulich werden lassen. Wir sagten es schon, vor Christus gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Du stehst als Mann unmittelbar vor Christus und du bist ihm in allem völlig untergeordnet, als dem Haupt der Gemeinde. Du stehst als Frau unmittelbar vor Christus und bist ihm völlig untergeordnet, als dem Haupt der Gemeinde. Sind wir eigentlich noch davon beeindruckt, dass der lebendige Gott uns so in seine Nähe zieht? Dass Menschen sich so völlig unbekümmert und mit dieser Freiheit Gott nähern dürfen? Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige und sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jochen Klepper dichtet: Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zu sühnen für sein Recht. Der Sohn Gottes hat sich den Menschen hingegeben, ist ihnen gleich geworden, hat sich noch unter die unterste Stufe gestellt, damit niemand ausgeschlossen ist, und ist am Kreuz für uns gestorben. Wir Menschen mit unserer Schuld haben Jesus den Tod gebracht, aber auch nur dadurch konnte der Gerechtigkeit Gottes genügend getan werden. Der Sohn Gottes hat sich für die Menschen hingegeben, damit wir im Glauben an sein stellvertretendes Leiden und Sterben vor Gott, dem Vater, frei und erlöst dastehen. Sind wir eigentlich noch davon beeindruckt? Indem Jesus sich für uns hingibt, für uns stirbt, werden wir Menschen im Glauben an Christus vor Gott gerechtfertigt, sind erlöst von aller Schuld. Durch Jesus Christus allein. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Aber durch Christus sind wir vor Gott und für Gott geheiligt. Grundlage aller Heiligung ist die Reinigung durch das Blut Christi am Kreuz. Das uns verständlich zu machen, uns das vor Augen zu malen, dass in Christus allein das heiligt, ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und der Geist Gottes tut ja nichts lieber, als auf Jesus zu zeigen, uns Jesus zu erklären, uns ihm nachzubringen, die Sehnsucht nach dem gekreuzigten Christus zu wecken und anzufachen und uns zu bestürmen, unser Leben in die Hand dessen zu legen, der sich für uns erniedrigt hat, um unsere Schuld zu bezahlen. Gottes Heiliger Geist tut nichts lieber, als uns zum Glauben zu rufen, und er ist der Garant dafür, dass niemand uns jemals wieder aus Gottes Hand reißen wird. Das Wort vom Kreuz, das Wort von der Vergebung durch Jesus reinigt und heiligt, macht uns zu Mitbürgern und Erben von Gottes Herrlichkeit. Unsere Taufe ist das sichtbare Zeichen eines Menschen, dass ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat, so dass ein solcher Mensch sagen darf, dass er zum Leib Christi gehört, zur Gemeinde der Heiligen. Und wenn im Neuen Testament immer wieder davon die Rede ist, dass wir uns heiligen und heiligen lassen sollen, dann nicht, weil die Heiligung, die Jesus am Kreuz für uns erworben hat, komplettiert, ergänzt oder qualitativ nachgebessert werden müsse und könne, sondern damit wir, wie es in der Bibel heißt, unserer Berufung würdig leben, unserer Berufung würdig leben sollen. Noch sind wir alle, jeder von uns weiß es doch, angefochtene und verführbare, schuldig werdende Menschen. Noch ist die sichtbare Kirche, die Gemeinde Jesu in dieser Zeit, in Vergangenheit und Gegenwart, ein unvollkommenes Zeugnis des Leibes Christi, oft genug schuldig und unglaubwürdig geworden durch ihre Anmaßung, ihre Überheblichkeit, ihre Lieblosigkeit und Unbarmherzigkeit, durch die Doppelbödigkeit ihrer Moral und durch ihren Umgang mit denen, der sie eigentlich ein Vorbild sein soll. Wir alle haben als Glieder am Leib Christi mit Anteil an dem schiefen Bild, den die Gemeinde Jesu in dieser Zeit abgibt. Und dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer traurigen Erfahrung, die sie mit der Kirche Jesu Christi, mit seinem Leib, also mit uns, gemacht und sich deshalb dann ganz von ihr abgewandt haben, das können wir nicht ungeschehen machen. Dass es Menschen gibt, die mit dieser Kirche nichts mehr zu tun haben wollen, denen Vorurteil und Ablehnung ins Gesicht geschrieben steht, ist ja doch nur die Reaktion auf die Selbstdarstellung derer, die die Kirche, die den Leib Christi in dieser Welt repräsentieren. Und damit sind wir alle betroffen, sind wir alle in die Verantwortung genommen. Das Bild, das die Kirche Jesu Christi in den letzten gut 2000 Jahren von sich selbst gezeichnet hat und der Umgang mit den Menschen, die sie eigentlich zu Christus rufen soll, ist kein Ruhmesblatt. Und dennoch, kann Paulus an die Epheser schreiben, dass in den Augen Gottes der Leib Christi, dass in den Augen Gottes die Gemeinde um Jesu Erlösungswerk willen herrlich, ohne Runzeln und Flecken, makellos ist. Um Jesu Erlösungswerk willen. Jesus hat sich seine Gemeinde vollkommen und rein dargestellt. Wer zum Leib Christi gehört, wer Glied an diesem Leib ist, der ist gereinigt, der ist geheiligt, der ist in Gottes Augen heil, gerechtfertigt und makellos. Und das Haupt dieser Gemeinde, Jesus, er wird nicht aufhören, sich um seinen Leib zu kümmern, ihn zu pflegen, in Stand zu halten, und er möchte, dass seine Zuwendung und seine Liebe zu uns dazu führt, dass wir uns von ihm verändern lassen, damit wir etwas von dem widerspiegeln, was er uns an uns getan hat und täglich neu tut. Jesus als das Haupt seiner Gemeinde setzt alles daran, dass wir als erlöste Menschen seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung, seine Einzigartigkeit weitergeben und die Erfahrung, die wir mit ihm gemacht haben, glaubhaft leben, leben. Ja, ja, auch unser Reden gehört mit zu unserem Christuszeugnis, aber es wird auch nur dann glaubwürdig, wenn unser Leben, unser Reden bestätigt und unterstreicht. Jesus investiert in seinen Leib immer das Maximum, immer das Äußerste. Und er möchte, dass das auch sichtbar wird. Und die Gemeinde Jesu Christi wird umso glaubwürdiger, je unverfälschter sie Jesu Wirken an sich selbst transparent macht. Gottes Geist will uns mehr und mehr Jesus zeigen, uns immer wieder neu seine Liebe und Barmherzigkeit zum Anlass werden lassen, die Erfahrungen, die wir mit ihm gemacht haben, sichtbar werden zu lassen. Ein kleines Mädchen, es muss eine Theologin gewesen sein. Sie war zwischen 4 und 5 Jahre alt, ging mit ihrer Großmutter in eine Kirche. Und weil die Sonne so schön schien, erklärte die Großmutter dem Enkel die bunten Kirchenfenster. Als die beiden dann wieder nach Hause kamen, fragte jemand das Kind ein bisschen spöttisch, na, weißt du jetzt, was ein Heiliger ist? Darauf das Kind, Heilige sind Menschen, durch die das Licht scheint. Heilige sind Menschen, durch die das Licht scheint. Ich wünsche mir, ich wünsche uns allen mehr Transparenz in unserem eigenen Leben, in der Ehe, in der Familie, bitte auch bei uns in der Gemeinde. Je unmittelbarer, je unverfälschter wir Jesus an uns arbeiten lassen, desto transparenter, wird unser Christuszeugnis und umso glaubwürdiger werden unser Leben und unser gelebter Glaube. Bitten wir also Gottes Geist, dass er uns hilft, unsere Berufung würdig, christusgemäß zu leben. Und danken wir Gott dem Vater, dass wir das nicht aus uns heraus schaffen müssen, sondern dass wir Christus als unser Haupt haben, dem wir uns unterordnen und hingeben dürfen, damit er uns in seine Schule nimmt. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Amen.